Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW5.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive und wir sind in der KW5. Und ja, natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet und zwar mal mindestens zwei coole Studien. Es gibt aber auch einen Gewinner, einen bemerkenswerten Gewinner, muss man dazu sagen. War auch schon so ein bisschen, ja, unter anderem einer der Aktionen der Wochen. Es geht wieder viel um Haltung. Ja, und in dem Zuge geht es auch um eine wirkliche Haltungsaktion, wie ich finde, die auch zum Aufreger der Woche geworden ist bei mir. Also ich würde sagen, genug geboten, los geht's. Und wir starten hiermit.
Die Zahlen der Woche.
Und da müssen wir über Brand Finance sprechen. Ja, auch ja ein Thema, was ich hier gerne dabei habe und worauf ja die Marketeers da draußen auch immer wieder warten. Und natürlich müssen wir auf die Zahlen und die Rankings von Brand Finance schauen. Das ist ja eins eben dieser arrivierten und etablierten Rankings, wo die Marken und deren Markenwert eben untersucht werden beziehungsweise analysiert worden und dann vor allen Dingen auch errechnet werden nach entsprechenden Formeln, die natürlich nicht öffentlich zugänglich sind. Und in diesem Ranking werden eben die wertvollsten Marken der Welt betrachtet. Und wenig überraschend ist auf jeden Fall auf Platz 1 wieder Apple, die ja wirklich so ein bisschen in ihrer eigenen Liga dort sich bewegen, haben knapp 100 Milliarden Euro oder Dollar mehr Wert als der nächste danach. Und der Zweitplatzierte ist in dem Fall Microsoft, die natürlich aktuell schon von dem ganzen Hintergrund der künstlichen Intelligenz so ein bisschen auf dem Vormarsch sind, haben da auch ein paar Plätze in den letzten Jahren gut gemacht. Danach kommt Google, Amazon, Facebook, Walmart, also diese ganzen Marken, die man dort auch erwarten würde. Für uns war in Deutschland natürlich spannend oder im deutschsprachigen Raum auch ein bisschen spannend. Wie haben denn die Deutschen abgeschnitten und wo kommen die denn? Und da gab es eine kleine Enttäuschung, muss man dazu sagen. Die Deutsche Telekom ist nämlich aus den Top 10 rausgefallen, aber sie haben ihren Markenwert wieder gesteigert. Das heißt also, es gab so ein bisschen so ein zwiespältiges Ergebnis, kann man sagen, aber sie haben ihren Markenwert nochmal um 16% steigern können, liegen jetzt bei 85 Milliarden Dollar und sind jetzt auf Platz 11. Herausgefallen sind sie, weil Nvidia auf Platz 9 eingestiegen ist und sich da vorgearbeitet hat und deswegen unter anderem die Telekom aus den Top 10 rausgeschmissen hat. Grundsätzlich, damit aber hier kein falscher Eindruck entsteht, auf jeden Fall natürlich ein Riesenerfolg wieder für die Telekom, die weiterhin ihren Weg dort geht und gerade ja sich weiterhin dazu anschickt, einfach die Top-Marke aus Deutschland zu bleiben und das eben mit deutlichem Abstand gegenüber all den früheren Stars wie den ganzen Automobilmarken als Beispiel. Ja, nur auf diese Automobilbauer können wir auch mal schauen, weil die haben auch so ein bisschen zwiespältig abgeschnitten. Es sind natürlich weiterhin BMW, Mercedes, Audi, VW etc. alle dabei. VW ist tatsächlich einer der Verlierer, was die Automarken angeht. Also wahrscheinlich hat sich dort schon auch dieses zwiespältige Verhältnis von VW zum Elektrothema vielleicht auch so ein bisschen niedergeschlagen in den Werten. Aber so grundsätzlich muss man sagen, ist es eben wieder ein durchmischtes Ergebnis. Weil wir auch letzte Woche so ein bisschen darüber gesprochen haben, über Made in Germany und Carsten Baumgart ja auch dort so ein bisschen die Prognose abgegeben hat, müssen wir uns vielleicht den deutschen Werten hier auch nochmal ein bisschen nähern und das nochmal näher betrachten. Das hat auch Brand Finance gemacht. Grundsätzlich muss man, bevor ich jetzt in Interpretationen gehe, allerdings auch sagen, diese Rankings haben immer so eine gewisse Zeitverzögerung. Das heißt also, gewisse Handlungen, gerade auch größere Handlungen, zeigen sich immer nicht direkt in dem Wert, es sei denn, sie haben wirklich einen monumentalen Einfluss darauf. Und das kann hier auch grundsätzlich der Fall sein. Erstmal haben die Brand Finance Rankings oder die Macher auf jeden Fall auch mal gesagt, dass eben dieses Verhältnis, dieses fragwürdige Verhältnis zum Thema Elektromobilität von einigen Automobilbauern auch in Europa dann doch so den ein oder anderen Abstieg eben begründet hat. Was aber grundsätzlich bei Brand Finance immer wieder auch wiederholt wurde, das war letztes Jahr auch schon so, dass man sagt, ja, die Deutschen kommen von ihrem kumulierten Markenwert. Das heißt, alle Werte oder alle Unternehmen, die einen Wert hier eben haben, wenn man die mal zusammenbringt, dann kommen sie auf Platz 3 hinter den USA und hinter China. Und das zeigt Brand Finance immer wieder, dass man in Deutschland eben ein grundsätzlich vielfältiges Markenbild habe. Das heißt, es gibt unterschiedliche Industrien von SAP über die Allianz, über die Deutsche Telekom bis hin zu den Automobilbauern. Die sind alle unter den Top 100 und insgesamt darf man sich weiterhin über einen steigenden Gesamtwert auch freuen. Das heißt also grundsätzlich ja ein positives Ergebnis weiterhin für Deutschland mit einigen Verlierern, wie zum Beispiel auch Volkswagen, die einfach gesunken sind, aber trotzdem ganz vorne weiterhin dabei. Die Deutsche Telekom, die sich wie gesagt anschickt, hier einfach in Zukunft anscheinend die wertvollste deutsche Marke zu bleiben. Und weiter geht's hiermit.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da kommen wir auch zu einer Studie, die ich ja gerne hier einfach im Podcast auch habe und mich immer wieder darauf freue, wenn die dann irgendwie auch kommuniziert wird. Und zwar geht's um das Edelman Trust Barometer. Das Edelman Trust Barometer zeigt ja immer wieder, was es mit dem Vertrauen in der Welt auf sich hat. Und Edelman untersucht dort immer mit über 33.000 weitestgehend qualitativen Interviews, wie es denn eben um das Vertrauen bestellt ist und welches Level wir denn dort eigentlich weltweit auch so ein Stück weit ermitteln können. Dort werden unter anderem 28 Länder auch befragt oder eben analysiert und das zeigt dann schon unser globales Verhältnis zum Thema Vertrauen und bringt auch immer wieder sehr, sehr interessante, ja ich sag mal, Sachen zutage oder einfach grundsätzliche Erkenntnisse zutage, was so unser gesellschaftliches Dasein auch betrifft. Und das wiederum hat natürlich sehr spannende Folgen für die Kommunikation. Edelman ist ja eine PR-Agentur, aber das bringt also immer wieder Erkenntnisse hinsichtlich Kommunikation und Marketing auch zutage, die dann auch spannend sind, diese mal zu interpretieren. Das mache ich natürlich mit euch jetzt hier auch. Und so grundsätzlich, ihr kennt vielleicht von uns ja hier auch so den Einwortwert, das heißt also das eine Wort, mit dem man etwas überschreiben würde, eine Marke und so weiter. Und der Einwortwert bei Edelman ist dieses Jahr in der Studie, die übrigens zum 25. Mal jetzt rausgekommen ist, definitiv das deutsche Wort Groll. Das heißt also, alles, was Edelman jetzt hier gerade so untersucht hat und beschrieben hat und interpretiert hat, kann man immer wieder mit dem Wort Groll überschreiben. Was haben sie also gemacht? Sie haben die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auch durchaus differenziert betrachtet und auch interpretiert. Das heißt, sie haben sich bewusst die Einkommensquartile angeschaut. Sie haben sich auch bewusst ja mit den Menschen nochmal differenziert auseinandergesetzt, die von sich aus schon sagen, ja, sie haben ein niedriges Vertrauensverhältnis oder Level. Sie hegen diesen Groll eben. Und dann hat man sich eben differenziert angeschaut, was denn Menschen, die diesen Groll hegen und Menschen, die diesen Groll nicht so sehr hegen, was die denn unterscheiden. Und das hat wiederum zu sehr spannenden Erkenntnissen aus meiner Sicht geführt, die, wie gesagt, zu interpretieren sind. Erster Punkt mal grundsätzlich, woher kommt denn dieser Groll? Das ist jetzt wenig überraschend. Das liegt einfach grundsätzlich daran, dass erstens das Vertrauenslevel in allen Institutionen gerade sehr, sehr niedrig ist und auch darin, dass sich die Menschen nicht so wirklich wertgeschätzt fühlen, nicht so richtig ernst genommen fühlen. Das heißt also, man hat den Eindruck aus Sicht dieser Menschen, die diesen Groll hegen, dass sich um ihre Belange nicht so wirklich gekümmert wird, dass also viele da in eigenen Interessen, auch Unternehmen zum Beispiel, in eigenen Interessen handeln. Und das ist einer der Gründe, warum dieser Groll eben so ausgeprägt ist. Die große Frage, die uns natürlich dann beschäftigt, wenn wir jetzt wissen, dass es diesen Groll offensichtlich gibt und den wir, glaube ich, auch aktuell wirklich spüren, ist ja, wie kann man den in gewisser Weise auch sukzessive abbauen? Und auch dort hat Edelman ein paar Hinweise gegeben. Erster Punkt, durchaus dürfen auch CEOs handeln und aktiv werden. Das heißt also, es zeigt sich in der Befragung schon, dass von CEOs in Unternehmen etwas erwartet wird, wenn sie dann wirklich etwas bewegen können. Und das öffnet mir wieder mein Lieblingsthema Haltung hier. Das heißt also, wenn CEOs wirklich aktiv werden dürfen und können, wenn sie zum Beispiel die Möglichkeit haben, etwas zu verändern oder wenn ihr Unternehmen wirklich dafür steht, etwas grundlegend systematisch verändern zu können, dann erwarten oder freuen sich die Menschen offensichtlich schon darüber, wenn man da wirklich aktiv wird. Und das Gleiche gilt in dem Zuge auch für Unternehmen. Das heißt, also es kommt ganz eindeutig raus, dass im Edelman Trust Barometer das Thema Haltung eine Möglichkeit ist, diesen Groll abzubauen, diese Zufriedenheit wiederum auch zu steigern. Allerdings nochmal mit der Maßgabe, es muss dann auch wirklich was passieren. Und das, finde ich, ist dann doch schon nochmal eine spannende und differenzierte Erkenntnis, weil es wird ja gerade wieder überall diskutiert, Haltungskompasse werden da auch präsentiert und veröffentlicht und so weiter, die immer wieder so ein bisschen zeigen, ja, offensichtlich müssen wir in irgendeiner Form Haltung zeigen, aber auch Edelman zeigt jetzt auch nach Meaningful Brands von Harvard zum zweiten Mal, dass es nicht nur um leere Haltungsversprechen und Kommunikation geht, weil genau das würde eben dieses Misstrauen nochmal steigern, sondern es geht um echte, wahrhafte Aktionen, die wirklich etwas verändern und die von Unternehmen auch gemacht werden, die auch wirklich was verändern können, weil sie direkt an der Quelle sozusagen sitzen oder weil ihr Business eben dafür zuständig ist, in diesem Bereich vielleicht auch etwas zu verändern. Und zweiten Punkt, den ich auch interessant fand, einfach in dieser differenzierten Auseinandersetzung, Menschen, die einen hohen Groll empfinden, das heißt, die grundsätzlich unzufrieden sind, die auch ein niedriges Vertrauenslevel haben, die sehen Unternehmen mal grundsätzlich kritischer. Das heißt also, hier ist eine ganz, ganz klare Aufgabe für Unternehmen, sich nicht nur irgendwie so die Top 10% ihrer Kunden anzuschauen, sondern wirklich alle Kundenschichten auch anzuschauen, wenn sie dann auch alle Kundenschichten adressieren. Kann ja auch sein, dass es natürlich nicht so ist. Aber sich wirklich auch bewusst zu sein, auch über vielleicht Schichten, Zielgruppen, Milieus und so weiter, die sie nicht unbedingt so sehr in meinem kommunikativen Fokus zu haben, sich auch derer Belange einfach bewusst zu werden und dort auch wirklich zu handeln und etwas zu tun. Das könnte dann wahrhaftig etwas verändern und dieses Vertrauenslevel ja auch nochmal steigern. Und zum Vertrauenslevel habe ich noch gar nicht gesagt. Wir in Deutschland haben hier ein noch nie so niedriges Vertrauenslevel im Edelman Trust Barometer einmal mehr erreicht, war letztes Jahr auch schon so. Aber das Vertrauenslevel ist nochmal um 4 Punkte gesunken. Und zwar reihen wir uns jetzt nur noch vor Korea und Japan ein. Das heißt, wir sind, was das gesamte Vertrauenslevel angeht, sind wir gerade auf dem drittletzten Platz von 28 Nationen. Und um es nochmal zusammenzufassen, was eben Edelmann dann auch gesagt hat, sie kommen ganz klar bei dem Punkt heraus, wahrhafter Vertrauensaufbau, das heißt wahrhaftig, wirklich mit Aktionen, die eben dieses Vertrauen dann auch stiften und aufbauen, das kann natürlich dabei helfen, diesen Groll auch abzubauen. Und zweitens, das ist auch deutlich geworden, die Legitimation haben die Unternehmen als auch die CEOs mit der entsprechenden Maßgabe oder mit den entsprechenden Einschränkungen, die ich vorher schon gegeben habe. Also ein Wortwert Groll und Vertrauenslevel so niedrig wie noch nie, aber Business und CEOs dürfen gerne agieren, wenn sie wirklich was zu sagen haben, wenn sie wirklich was verändern können. Jetzt gehen wir mal vom Groll weg zu etwas Schönem, Positivem. Wir sind nämlich bei Lego. Es ist ja auch aktuell die Spielwarenmesse in Nürnberg zu Gast bei uns und dementsprechend waren viele Themen auch jetzt gerade in der Kommunikation mit dem Thema Spielen auch verbunden. Playmobil hat seine neue Strategie vorgestellt und auch Lego hat etwas kommuniziert und zwar ihren neuen Testimonial und das ist der Fußballer Thomas Müller. Und das finde ich mal grundsätzlich eine spannende Entscheidung und ich finde es auch eine positive Entscheidung, um das mal gleich vorwegzugeben, weil Thomas Müller, muss man sich mal kurz so nochmal vorstellen, vielleicht habt ihr ihn auch vor Augen, ich glaube, das passiert doch durchaus relativ schnell, er ist ja durchaus ein beliebter Fußballer, ja auch so ein gewisser Menschenfänger. Und wenn man sich jetzt nochmal so vor Augen führt, den sich vorstellt, dann merkt man, glaube ich, sofort, wie gut dieser Fit von Lego und Thomas Müller ist, weil unglaublich positive, ganz, ganz oft freudige, lachende Ausstrahlung, sehr, sehr outgoinger, sehr extrovertiert und irgendwie dann so dieses Thema Lego, das passt schon irgendwie sehr, sehr gut zusammen. Der zweite Punkt, warum ich diese Partnerschaft gut finde, ist die Art der Aktivierung, weil Testimonials und Partnerschaften müssen ja auch immer aktiviert werden. Die sollten nicht nur passiv irgendwie dafür stehen, sondern sie sollten natürlich auch in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und auch das macht Thomas Müller und Lego, weil er sich als so eine Art Lego-Trainer jetzt praktisch aufschwingt, beziehungsweise mit Kindern. Das hat er jetzt letzte Woche anscheinend zum ersten Mal gemacht, nämlich in der Sportschule Oberhaching, hat er einen Lego-Kurs gegeben mit dem Ziel, den Kindern zu zeigen, wie kreativ man mit Lego bauen kann und eben auch zeigen kann, wie Spielen so diese Freude dann auch kreieren kann. Und der dritte Punkt, den ich irgendwie so klasse finde, ist auch die Art und Weise, wie Lego das auch kommuniziert hat, nämlich auch in Verbindung mit ihrer Mission, weil sie ja ganz klar diese Mission haben, dass erstens Spielen immer einen Raum gegeben werden sollte, also dem Spielen auch gerade mit Lego sollte einen Raum gegeben werden, aber die Mission von Lego ist ja jungen Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, die trotzdem sozusagen jung geblieben sind, immer wieder auch vom Spielen, auch mit Lego zu überzeugen. Das ist ihre Mission. Und wie gesagt, da passt so jemand freudestrahlendes wie Thomas Müller natürlich wunderbar dazu. Das heißt also hier ganz, ganz viele positive Punkte für Lego und diese Partnerschaft. Wir kommen leider, ist heute so ein bisschen Heiß-Kalt-Dusche hoch und runter, was die Stimmung angeht, weil wir kommen von einem positiven Thema wie Lego und Thomas Müller eher zu einem negativen Thema, das ich allerdings wiederum in der Kategorie Gewinner aufgebaut habe. Und zwar geht's um die Tagesschau. Die Tagesschau, ganz eindeutig Gewinner für mich diese Woche, weil sie eine wirklich bemerkenswerte Aktion gestartet haben.
Der Gewinner der Woche.
Und zwar hat die Tagesschau wirklich Haltung gezeigt, nämlich anlässlich des 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz haben sie Margot Friedländer, also einer der letzten Überlebenden in Auschwitz oder aus Auschwitz eben, haben sie sprechen lassen in der Tagesschau und zwar nicht irgendwie vorher in so einem kurzen Spot von 10 Sekunden oder irgendwie eine kurze Plakette oder irgendeine Kampagne gezeigt, sondern sie haben 7 Minuten ihrer hochwertvollen Sendezeit und natürlich auch für uns wertvollen Informationszeit haben sie dafür genutzt, um Margot Friedländer sprechen zu lassen. Auf Tagesschau 24 hat man das Ganze noch weiter übrigens ausgeführt. Das heißt, da gab es ein ganzes langes Interview. Aber in der Tagesschau, also der typischen Tagesschau 20 Uhr auf ARD, kam Margot Friedländer 7 Minuten zur Sprache und hat eben nochmal darauf hingewiesen, was wir für Verfehlungen in der Vergangenheit eben hatten und wie wir dann auch in der Zukunft denn mit diesem Ballast auch umgehen sollten. Und da hat sie dann ganz klar auch gesagt, was war, können wir nicht mehr ändern, aber es darf nie wieder geschehen. Die Demokratie und die Menschlichkeit, es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich, wir kommen auf die gleiche Art und Weise auf die Welt, also respektiere die Menschen. Und wie gesagt, sehr bemerkenswert, was die Tagesschau da gemacht hat und für mich eben eine wirkliche Haltungsaktion, wie gesagt, nicht nur irgendwie ein Poster, ein kurzes Bild zeigen und irgendwie eine Art von Werbekampagne machen, sondern wie gesagt, 7 Minuten seiner wertvollen Sendezeit dafür zu nutzen, um für dieses Thema nochmal einen Raum zu geben, ein Zeichen zu setzen. Das ist eben wirkliche Haltung. Und von daher glaube ich, die Tagesschau definitiv Gewinner bei einem logischerweise nicht ganz so schönen Thema. Und wir bleiben bei einer großen Haltungsaktion in dieser Kategorie.
Der Aufreger der Woche.
Weil das ist dann doch einer der Marken, die definitiv immer wieder Haltung auch beweisen. Ich durfte das auch schon hautnah mehr oder weniger erleben, wenn man mal so den einen oder anderen von Ben & Jerry's auch sprechen hört und auch mal mit ihnen so ein bisschen interagiert und sie mal fragt, ist das eigentlich wirklich euer Ernst, was ihr da so macht, wo ihr immer mal wieder auch so aktivistisch agiert, oder ist das eigentlich nur eine Marketingidee? Und dass es keine reine Marketing-Idee ist, merkt man bei Ben & Jerry's unter anderem daran, dass sie das seit 1987 wirklich immer wieder machen. Das heißt, sich in unterschiedlichsten Teilen aktivistisch engagieren und auch ganz klar zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, aber auch, weil sie, ja, ich sag mal, deutliche Opfer auch bringen für dieses Thema. Und zwar mal wieder, weil sie sich gegen ihre eigene Konzernmutter auflehnen und sich wirklich versuchen, da durchzusetzen mit ihren Haltungsaktionen. Das haben sie schon gemacht im Zuge des ganzen Israel-Konflikts, wo sie damals eben auch schon Aktionen gepostet haben und so weiter, die dann von Unilever zurückgepfiffen wurden, woraufhin dann Ben & Jerry's eine Klage eingereicht hat und dann Unilever sozusagen auf, man kann sagen, Schadensersatz verklagt hat, das heißt also um 25 Millionen Euro gebeten hat, um diese wiederum weiterzuspenden. Das ist also die Idee der Klage. Und diese Klage wurde jetzt noch erweitert, weil Ben & Jerry's wurde auch untersagt, jetzt im Zuge der Trump-Inauguration ebenfalls Postings abzusetzen, die Trump direkt im Posting enthalten würden. Und dementsprechend dort wieder ein weiterer Konflikt, der in diese gleiche Kerbe schlägt, wo er eben aber trotzdem Ben & Jerry's ganz, ganz klar deutlich macht, wir wollen trotzdem weiterhin diese Art der politischen, aktivistischen Kommunikation betreiben, weil das gehört zu unserer DNA. Und im Notfall kann es eben auch damit verbunden sein, dass man Klage einreichen muss, dass man sich mit seiner eigenen Konzernmutter auch anlegt und so weiter. Das macht natürlich zwei Sachen deutlich. Einerseits, dass es wirklich DNA ist, dass es nicht nur Marketingidee ist, und auf der anderen Seite, dass es auch ja so ein bisschen zeigt, was denn Unilever sich dort auch leisten kann und will, weil offensichtlich wollen sie dort nicht gegen gewissen Themen auch aufstehen oder sich da entsprechend positionieren. Haben da vielleicht auch einen gewissen Respekt, haben sind natürlich auch eine ganz andere Marke, muss man auch dazu sagen. Aber da merkt man auf jeden Fall so diese unterschiedlichen Haltungen. Und wie gesagt, Ben & Jerry's macht hier ganz eindeutig, dass es eben nicht nur ein loses Versprechen irgendeiner Aktion ist, sondern man wirklich was verändern will. Also wenn man da jetzt nochmal an das Thema Edelmann Trust Barometer auch denkt. Was übrigens in dem Zuge trotzdem interessant ist oder auch ganz gut dazu passt, Unilever wird die Eissparte, zu der unter anderem auch Lagnese gehört, abspalten. Gerade wird das Ganze allerdings durchaus erschwert, auch ein sehr spannender Twist, wie ich finde, dadurch, dass man gerade in diesem Rechtsstreit sich befindet und natürlich auch das Thema Markenwert in dem Zuge ganz spannend auch betrachtet wird. Aber grundsätzlich auf jeden Fall ein Aufreger der Woche und von meiner Seite aber trotzdem sehr positiv zu sehen, wie sich dort Ben & Jerry's völlig unabhängig davon, was die Folgen sind, wirklich für ihre DNA, für ihre Identität und für ihre Haltung auf jeden Fall einsetzt. Ja, mit diesem Aufreger lasse ich euch dann in ein hoffentlich wunderbares Wochenende, vielleicht mit ein bisschen Ben & Jerry's am Abend oder wie auch immer, Netflix und Chill gibt's ja zum Beispiel auch als Sorte. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.